Schließe den Predigttext aus 2. Korinther 1, die Verse 3 bis 7. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns getröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet werden vor Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Werden wir getröstet, so geschieht es euch zum Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir erleiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil.
Wir beten. Danke für dein Wort, du guter Gott. Danke, dass du nicht nur vor Zeiten durch deine Worte, durch dein Reden Menschenherzen erreicht und berührt hast, sondern dass das genauso auch heute noch geschehen kann und soll. Das erbitten wir und das dürfen wir auch ganz getrost erwarten von dir. So bitte, rede du jetzt zu uns und hilf du uns, dass wir recht hören mit Kopf und mit Herz. Amen. Liebe Gemeinde, wann habt ihr das letzte Mal einen Brief oder vielleicht eher heute in unserer Zeit eher eine E-Mail oder vielleicht auch ein Telefonat mit diesen Worten begonnen? Gelobt sei Gott. Ich kann mich ehrlich gestanden nicht daran erinnern, das jemals getan zu haben. Aber mich tröstet, dass ich eben damit nicht allein bin. Und damit meine ich jetzt nicht euch, weil ich weiß ja nicht, ob ihr das nicht gelegentlich getan habt oder vielleicht auch sogar öfter tut. Damals, zur Zeit des Paulus, da war das tatsächlich ungewöhnlich. Dieser Brief ist wohl der älteste Beleg für einen Briefbeginn mit Lobpreis. Paulus also lobt Gott und fordert zugleich die Leser auf, mit ihm zu loben. Und das gleich am Anfang des Briefs. Da denken wir doch sofort, puh, da muss ja doch was Großartiges passiert sein. Da muss er doch was Einmaliges erlebt haben. Vielleicht hat Gott ihn aus einer schlimmen Notlage befreit oder irgend sowas. So lautet das wohl älteste Lobpreislied der Bibel, gesungen übrigens von einer Lobpreisleiterin namens Miriam, die Schwester des Moses. Sie singt: Lasst uns dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Sie besingt also die Rettung Israels vor dem sie verfolgenden Reiterheer des Pharaos. Doch Paulus lobt Gott, und das macht er in den nächsten Worten direkt deutlich, als den Vater unseres Herrn Jesus Christus und damit eben als Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Nichts, kein Wort von Rettung eben, sondern von Erbarmen und von Trost. Er lobt Gott also in der Not, in der Trübsal, in der Angst, weil Gott barmherzig ist und sich ihm eben genau dort tröstlich zuwendet, ihm beisteht. Das ist mein erster Punkt, dem ich gleich weiter nachdenken möchte. Doch Paulus will Gott eben nicht nur allein loben, sondern er fordert die Korinther auf, einzustimmen. Denn der Trost, den Paulus von Gott empfangen hat und immer wieder aufs Neue empfängt, den bekommt er nicht im stillen Kämmerlein. Und den bekommt er eben auch nicht nur für sich allein, sondern der Trost befähigt ihn, auch andere zu trösten. Und so soll sein Trost ihr, der Korinther, Trost werden, sein. Gottes Trost ist letztlich wie alles, was Gott uns schenkt. Es ist Gabe und Aufgabe zugleich. Das ist mein zweiter Punkt. Doch es fällt noch etwas auf. Paulus hätte den Brief auch ganz anders beginnen können. Seid ihr noch ganz bei Trost? Oder vielleicht eben gar mit der Feststellung, ihr seid doch nicht mehr ganz bei Trost. Denn die Gemeinde in Korinth machte ihm arge Probleme. Sie warfen ihm vor, nicht geistvoll genug zu sein, nicht mächtig genug im Namen Gottes zu handeln und zu reden. Da waren bei ihnen ganz andere aufgelaufen, die glanzvoll und mächtig auftraten. Wie reagieren wir mit Kritik an oder auf Kritik an unserer Persönlichkeit und an unserem Handeln? Paulus dankt zu Beginn des Briefs nicht für die Gemeinde, so wie es damals üblicherweise am Anfang eines Briefs geschah. Wir können das in manchen Paulusbriefen, im ersten Korintherbrief beispielsweise, ja auch feststellen, dass er diese normale Art und Weise des Briefeschreibens durchaus sehr gepflegt hat. Er beginnt gleich von sich zu schreiben, von seinen Nöten und Bedrängnissen und eben mit Worten des Lobpreises, eben, dass er Gott lobt dafür, dass er gerade in diesen Nöten und Bedrängnissen bei ihm ist. Ja, und dass sein Leiden zu seinem Dienst als Apostel dazu gehört. Und mehr noch, dass er zu jedem Leben eines Christen gehört. Und das ist ein dritter Punkt, dem ich dann am Ende noch nachdenken möchte. Zum ersten Punkt. Gott ist nicht nur der Retter, der aus der Gefahr herausreißt, rettet. Jesus Christus ist nicht nur der Heiler, der Menschen gesund macht. Gottes Geist ist nicht nur der, der in einer schwierigen Gesprächssituation den nötigen Geistesblitz schenkt, um das alles aufzulösen und den Konflikt so beilegen zu können. Nein, Gott ist auch ein Gott allen Trostes. Und so ist Jesus ja immer besonders den Menschen nahe gewesen, hat sich für die viel Zeit genommen, die am Boden waren, die am Rand standen, deren Situation menschlich gesehen hoffnungslos war. Und allein dadurch, dass er sich mit ihnen abgegeben hat, ja ihnen als Mitmensch begegnet ist, auf Augenhöhe, allein dadurch hat er sie schon getröstet, hat er sie ermutigt und hat ihnen damit neue Kraft gegeben. Sein sogenannter Heilandsruf, den wir im Matthäusevangelium lesen können, ist dafür Programm. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und dann sagt er nicht, ich will euch alle Lasten abnehmen, ihr sollt ein Leben ohne Saus und Braus und ewig im Sonnenschein leben. Nein, er sagt weiter, ich will euch erquicken, zurüsten. Kraft geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also eben nichts von sonnigen Höhen, sondern von einem Joch, aber das eben so angepasst ist, dass wir es auch zu tragen vermögen und dass Jesus mit unter diesem Joch geht. Und Jesus nennt das noch das Dritte, den Heiligen Geist immer im Johannesevangelium den Tröster. Da steht im Griechischen das gleiche Wort wie hier im Text. für Trost. Als wir einige Jahre in Herford wohnten, war meine Mutter inzwischen zeitlich verstorben. Da wurde mein Vater sehr krank. Er war bei uns irgendwann zu Besuch gekommen, weil er gesagt hatte, all meine Krankheit zum Trotz, ich will euch mal wieder sehen. Und dann war er bei uns und er musste bleiben, weil er nicht mehr zurückfahren konnte. Und irgendwann haben wir ihn ins Krankenhaus gebracht. Er kam auf die Intensivstation und sein Leben stand da tatsächlich auf des Messers Schneide. Hat sich dann aber tatsächlich, würde ich sagen, wieder erwarten, so gut erholt, dass er auch tatsächlich wieder in einer eigenen Wohnung leben konnte. Nur nicht mehr da, wo er zuvor gewohnt hatte, in meiner Heimatstadt in zweiter und dritter Etage, ohne Aufzug. Das wäre nicht mehr gegangen. So haben wir in Herford eine schöne Wohnung für ihn gefunden und da hat er dann bei uns sozusagen in der Nähe gelebt und wir haben ihn versorgt, soweit das nötig war. Einige Jahre später wurde sein Herz immer schwächer. Zugleich schritt in der Gemeinde die Erkrankung eines Gemeindemitglieds, der sehr aktiv gewesen war und den gemischten Chor beispielsweise geprägt hatte, lange Zeit auch als Dirigent mit ihm unterwegs war und der schon geraume Zeit Leukämie hatte. Und nun brach die Krankheit so eben richtig aus sozusagen. Also da merkte man, jetzt wird es wohl nicht mehr so sehr lange dauern. Ihn und seine Frau habe ich in dieser Zeit begleitet. Gleichzeitig machte mir der Zustand meines Vaters schwer zu schaffen. Ich war ständig in Unruhe und Angst. Und was ich sonst nie tue, ich nahm immer das Telefon mit ans Bett, weil er hatte so einen Notrufknopf. Und meine Telefonnummer war die einzige, die da hinterlegt war, außer dann eben der Notdienst, also der Rettungsdienst. Und so musste ich halt eben immer Gewehr bei Fuß sein. Und es kam auch ein paar Mal vor, dass er dann mich rufen ließ. Meine Angst war natürlich aber auch, dass der Pflegedienst eines Tages anruft, weil sie ihn tot gefunden haben. Diese Zeit war für mich auch im Predigtdienst und Bibelstunden besonders herausfordernd. Wir waren einige Jahre in der Gemeinde, es hatte sich eine Menge getan und verändert. Die Gemeinde war im Aufbrechen begriffen. Veränderung war geschehen, was immer auch mit Gegenwind zu tun hat. Und es gab sehr unterschiedliche Ansprüche an Predigt und Bibelstunde. Und deshalb musste alles gut vorbereitet und eben auch mit einer gewissen Begeisterung und mit einem gewissen Drive passieren. Dann kam die Adventszeit und ich habe in dieser Adventszeit zum ersten Mal wirklich Sterbebegleitung gemacht. Ich habe diesen Bruder in unserer Gemeinde sehr häufig besucht, habe an seinem Bett gesessen, habe mit seiner Frau gesungen, worüber wir manchmal auch lachen mussten, weil wir nicht immer unbedingt im Ton beieinander waren. Ich habe mit ihm gebetet, mit ihnen gebetet und ich habe auch mit ihnen geweint. Und in dieser Zeit ging es auch meinem Vater zunehmend schlechter. Und Gott hat mich in dieser Zeit getröstet, so dass ich dem Gemeindemitglied, seiner Frau und auch meinem Vater Trost spenden konnte. Dieses Gemeindemitglied habe ich dann 6 Tage vor Heiligabend beerdigt, auf dem alten Friedhof in Herford. Und von dort war es nur ein Katzensprung zu meinem Vater. Und nach der Trauerfeier bin ich noch schnell bei ihm vorbeigegangen, habe mich zu ihm gesetzt und habe von der Trauerfeier erzählt. Und mein Vater hatte dieses Gemeindemitglied inzwischen ganz gut kennengelernt und auch er hatte da die Tränen in den Augen. Vielleicht auch, weil er den eigenen Tod schon herannahen spürte. Wir haben noch miteinander Weihnachten feiern können. An Neujahr konnte er noch mal 2 Stunden bei uns sein. Und am 3. Januar ist er dann gestorben. Vom 2. Januar an hatte ich Urlaub. Also ich konnte mich in aller Ruhe um alles kümmern. Und ich konnte zu trauern beginnen. Und auch da habe ich Gottes Trost erlebt und gelernt, dass es Zeit und Raum für die Trauer braucht. Und so habe ich auch die Ehefrau des Verstorbenen weiter begleiten können, auch über Jahre hinweg, weil ihre Trauer so tief war, dass sie wirklich Jahre gebraucht hat, bis sie einigermaßen wieder Licht am Ende des Tunnels sehen konnte. Gott ist gerade auch in schweren Zeiten an unserer Seite. Er tröstet. Er gibt die Kraft zum Tragen. Er hilft innerlich, um nicht zu verzweifeln und in Schwermut zu versinken. Er gibt Mut. Er schürt immer wieder die Hoffnung, dass das Leben weitergeht, dass er noch etwas mit einem vorhat, dass er sein Ziel, das für diese große Welt, aber eben auch das kleine, das für mich gedachte, das persönliche Ziel verfolgt. Mit mir genauso wie mit dir. Und vielleicht sind diese Erfahrungen, wie Gott in der Not, in der Angst, in der Bedrängnis viel tiefgehender und nachhaltiger als die Erfahrungen, in denen er recht schnell aus solchen Situationen herausreißt und rettet. Dietrich Bonhoeffer hat in seinen schweren Tagen im Gefängnis auch viel über solche Fragen nachgedacht. Und es ist immer noch lesenswert, das, was Eberhard Bethke in dem Buch Widerstand und Ergebung an Briefen und auch Gedanken und Gedichten von Dietrich Bonhoeffer zusammengetragen hat. Und so hat er einmal geschrieben in einem Brief: Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Und ein kleiner Einschub meinerseits: Hier könnte Widerstandskraft auch mit dem Wort Trost ersetzt werden. Und Trost hier auch im Text des Paulus mit Widerstandskraft, weil das ja zusammenhängt. Und Bonhoeffer fährt jedenfalls fort: Aber er gibt uns eben diese Kraft oder diesen Trost nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. Und in solchem Glauben müsste, Konjunktiv, alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Und damit bin ich beim zweiten Punkt, der in meiner Erinnerung ja schon mitschwang. Denn solche Erfahrungen prägen einen auf jeden Fall. Sie lassen einen barmherziger mit sich selbst werden und auch mit anderen. Und sie lassen einen mehr Gespür für Menschen in Not und Angst und Bedrängnis und Trauer entwickeln. Sie befähigen einen Menschen in solcher Lebenssituation in guter Weise zu begleiten. Den Trost, den ich empfangen habe, der gab und gibt mir auch heute noch die Kraft, anderen beizustehen, mit ihnen zu leiden, sie in ihrer Not zu begleiten, mit der dazugehörigen notwendigen Distanz. Weil auch das gehörte zu dem, was ich da begriffen habe. Die Not des anderen ist noch einmal eine andere als deine oder meine. Jeder erlebt sein Schicksal ganz persönlich und individuell. Wir können immer nur versuchen, in die Schuhe des anderen zu schlüpfen, aber wir werden immer merken, dass sie nicht so passen wie die eigenen. Vielleicht sind sie zu eng, vielleicht sind sie auch viel zu groß. Es sind eben nicht unsere. Du kannst nie so empfinden, wie der andere empfindet. Du kannst nie so geängstigt sein, wie der andere geängstigt ist. Du kannst nie so trauern, wie der andere trauert. Doch du kannst trösten, weil du von Gott in deiner Not, Bedrängnis, Trauer getröstet wirst. Und auch immer wieder das erfahren kannst, weil Gott dir Widerstandskraft gibt, Bonhoeffer. Glaubensmut schenkt, weil seine Barmherzigkeit dir immer wieder neu erfahrbar werden soll. Not und Bedrängnis, Leiden und Trauer, sie sind sicher nicht nur ein Ausfluss unseres Christseins. All das gehört oft einfach und schlichtweg zum Leben als Mensch. Und so aber dann eben auch zum Leben eines Christen. Es ist uns eben nicht versprochen, dass wir als Christen nur noch auf sonnigen Höhen unterwegs sind. Und auch diese ganz menschlichen Erfahrungen können durchaus unseren Glauben ins Wanken bringen. Weil wir doch denken, dass Gott uns schützt und rettet. Und er rettet uns auch. Aber wenn die Bibel von Retten spricht, dann meint sie immer die Rettung für die Herrlichkeit und Ewigkeit Gottes. Er schenkt uns, hier im Text steht dieses Wort Rettung übrigens auch, aber ihr habt es nicht sehen können, weil es hier mit Heil übersetzt wird. Er schenkt uns auch Heil. Das ist es, das Heil, die Beziehung zu Gott. Heil ist mehr als nur aus einer schwierigen Situation herausgerettet zu werden oder von einer schweren Krankheit geheilt. Es geht darum, dass die Beziehung zu Gott wieder ins Lot gebracht wird. Und deshalb konnte Paulus hier auch an die Korinther schreiben, haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Der Trost lässt Gott erfahren. Er erbarmt sich. Er steht bei. Jetzt, hier, da, wo es brennt. Er lässt uns in der Not glauben. Und damit erweist sich der Glaube dann eben als tragfähig. Er ist eben kein Schönwetterglaube, sondern er verbindet uns mit dem lebendigen Gott und mit seinem Sohn Jesus Christus, der sein Leben für die Menschen hingab. Nein, nicht jede Not, nicht jede Angst, nicht jede Trübsal, nicht jede Trauer sind unserem Glauben geschuldet. Wir sind eben ganz menschlich. Aber das gibt es dann eben auch noch, dass wir aufgrund des Glaubens leiden müssen. Weil wir eben glauben, dass Gott das Heil für diese Welt bereithält. Deshalb leiden wir eben auch an so manchen Stellen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist bei mir, Gott sei Dank, ein Auf und Ab. Aber wenn ich den Fernseher anschalte, morgens die Nachrichten lese und wenn ich mir das manchmal auch einfach nur so vorstelle, was bei euch in der Ukraine jetzt los ist, dann tut mir das geradezu körperlich weh. Und das nicht nur, weil ich Angst habe, dass sowas bei uns auch wieder drohen könnte, sondern eben ob des Leids dort und bei all denen, die geflüchtet sind. Es ist so furchtbar. Wir glauben an einen Gott, der Gerechtigkeit und Frieden will. Und weil wir eben als solche leben und eben dafür auch eintreten und weil wir barmherzig sein wollen, wie unser Vater im Himmel barmherzig ist. Deshalb sind wir auch manchmal unbequem in dieser Welt. Weil wir uns von anderen Ideologien nicht vor den Karren spannen lassen. Also eben auch Staatsideologien nicht, wie auch immer sie aussehen mögen. Und wir eben den Mächtigen nicht nach dem Mund reden, sondern von dem her, was wir von Gott her verstanden haben, was er will. Aber auch das ganze menschliche Leiden ist für uns Christen natürlich eben eine Herausforderung, weil wir ja diese Hoffnung haben, dass diese Bedrängnisse, die Trauer und die Ängste es nicht mehr gibt. Und wir eben wissen, dass das nicht Gottes Willen entspricht, dass wir unter solchen Dingen leiden. Wir nicht, niemand. Doch wir haben als Christinnen und Christen eben den Auftrag, das alles auszuhalten mit unseren Mitmenschen. So wie eben auch Jesus die Not der Menschen ausgehalten hat und geteilt hat. Mit ihnen getragen hat, an ihrer Seite war. Und er hat selbst ja auch Not erlitten. Der Hebräerbrief sagt, er ist uns in allem gleich geworden. Nur nicht darin, dass er den Kontakt mit Gott verloren hätte, sondern mit ihm unverbrüchlich eins war. Und er ist diesen Weg gegangen bis zum bitteren Ende. Er hat am Kreuz nicht den Legionen von Engeln befohlen, ihn herunterzuholen, zu retten. Und so sind auch wir herausgefordert, ihm darin nachzufolgen. Wir dürfen uns aber eben genau darin seiner Nähe sicher sein. Er will uns darin beistehen, helfen, trösten, Mut und Kraft geben, damit wir so auch einander und auch den Menschen um uns herum Trost bringen, Trost sein können. Und so können wir eben ganz bei Trost sein. Und so haben wir tatsächlich allen Grund, Gott zu loben. Immer. Amen.